Hallo und herzlich willkommen zu Männer, die weinen, ein Podcast von Männer, die weinen, für Männer, die weinen und alle anderen Menschen. Heute mit unserer Folge 31, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und es ist, ja, live tatsächlich Sonntag schon. Heute mal wieder am Tag des Releases auch die Aufnahme. Das hat uns einfach besser ins Real Life gepasst. Die Lakers haben ihre ersten 3 Preseason Games verloren. Liebe Menschen, das hat mich natürlich nicht besonders gefreut. Aber ansonsten scheint heute ein schöner Tag zu werden. Die Sonne ist draußen, der Himmel ist blau, zumindest bei mir.
Bei mir
hoffentlich
auch.
Kein Gewitter in Göttingen bei Felix. Hallo Felix.
Hallo. Guten Morgen, Konstantin. Oder guten Tag. Es ist ja jetzt schon 12.
Mittag.
12
in Berlin
durch.
Darf man noch guten Morgen sagen.
Ja, also bei mir in meiner Welt sowieso. Es ist ganz wundervoll. Es scheint die Sonne. Es ist wahrscheinlich kalt draußen. Ich stand vorhin noch mal kurz auf dem Balkon und dachte so, oh, aber es riecht nach Winter.
Es riecht nach Winter. Wie riecht Winter?
Das ist, ich finde, Winter hat einen ganz bestimmten Geruch. So, es ist so dieses, zum einen ist es so diese, die Leute, die langsam anfangen, wieder ihre Kamine zu benutzen und Holz zu verbrennen, so dieser Geruch von verbranntem Holz. Also ich finde das ganz angenehm, muss ich sagen. Also wenn man das so, wenn das so ein bisschen in der Luft liegt, ne? nicht so betäubend ist. Und dann halt kalte Luft, finde ich, riecht auch besonders irgendwie, ne? Also, vielleicht nicht winterlich, aber sehr herbstlich jetzt. Also ich meine, es ist ja auch Mitte Oktober, ne? Da darf es dann auch schon mal herbstlich sein. Aber das war ganz schön. Ich werde dann gleich nochmal kurz rausgehen, Gemüse holen. Das wird gut. Und dann gucken wir mal. Aber aus meinem Fenster schaut es ganz erbaulich aus. Die Sonne, sie scheint auf die noch grünen Blätter des Baumes vor meiner Haustür. Und der Himmel ist stechend blau. Und ich freue mich ja,
fantastisch.
Schon drauf, gleich mal ein bisschen rauszukommen. Ja.
Ich habe gerade schon zu Felix gesagt, als er mir im Vorfeld erzählte, er würde gleich Gemüse holen gehen. Das klingt für mich auch sehr archetypisch männlich so. Ich bestelle jetzt das Feld und dann ernte ich das, was schon fertig ist. In Göttingen, da ist noch Landwirtschaft vor der Tür. In Nörden-Hardenberg oder so. Ja, also nein, tatsächlich nicht. Aber es ist eine schöne Vorstellung, die ich hoffentlich jetzt auch in eure Köpfe gepflanzt habe. Und ja, Felix, wie geht es dir denn, wenn du nicht gerade dein Feld bestellst?
Mir geht es ganz gut. Ich habe leider, da muss ich direkt gehen, Entschuldigung, habe leider, leider heute Nacht nicht besonders gut geschlafen.
Oh nein,
ich weiß aber nicht.
Hattest du eine Nacht in Angst?
Oh, der Rückgriff auf letzte Woche, stilistisch sehr, sehr gekonnt.
Ja.
Ich habe, nee, gar nicht. Es war aber irgendwie merkwürdig. Es ist so dieses, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, es ist schon so, dass ich geschlafen habe, aber gefühlt immer nur so eine Stunde und dann bin ich wieder aufgewacht für 2 Minuten, dann bin ich wieder eingeschlafen, wieder aufgewacht und wieder eingeschlafen, wieder aufgewacht. Ich habe eigentlich durchgeschlafen, weißt du?
Ja.
Also insgesamt werde ich wohl meine 6-7 Stunden geschlafen haben die Nacht, aber halt nicht am Stück irgendwie. Deswegen, also es geht mir gut, es ging mir schon mal schlechter, wenn ich ganz schlecht geschlafen habe, aber besonders toll. Okay, ich weiß nicht. Aber alles in allem ganz gut. Ich habe, Donnerstag war ja in Göttingen Bombenentschärfung. Ne?
Ach ja, Mensch.
Ja, ja, haben sie eine alte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. 500 Kilogramm Sprengstoff.
Alter Vater, ja, ja. Wo musstest du evakuieren? Warst du betroffen?
Ich war betroffen, ja, ja, weil das war direkt hier, wer sich in Göttingen auskennt, direkt vorm alten Auditorium. Berliner Straße, Nikolausberger Weg, die Ecke, da machen sie gerade die Straße auf, weil da war Wasserrohrbruch vor einer Weile. Lustig, in den 7 Jahren, die ich hier wohne, bin ich regelmäßig über diese Bombe drüber gelaufen. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ja, verrückt.
Und dann haben sie das morgens um 7, hat ein Bagger das Ding aus der Erde geholt und erstmal auf den Lastwagen geschmissen und dann festgestellt, oh, das sieht aus.
Na, was der sich wohl retrospektiv jetzt denkt, der Mensch, der da im Bagger sitzt. Wir kommen noch zu Baggern, Mensch,
ja.
Felix.
Der Überleitung. Der Baggerfahrer,
ja.
Das ist bewusst nicht gegendert. Der Baggerfahrer, der hat sich bestimmt auch gedacht, der hat sein Leben bestimmt vor den Augen vorbeiziehen sehen. Aber ja. So kam es dazu, dass ich dann mal tatsächlich, wir saßen dann witzigerweise, weil wir alle in dieselbe Richtung evakuiert wurden oder evakuiert sind, bei meiner einen Pen-and-Paper-Gruppe, also mit meiner einen Pen-and-Paper-Gruppe beim befreundeten Ehepaar zu Hause quasi, also bei Philipp und Lisa. Grüße gehen raus an Philipp und Lisa. Philipp ist nämlich auch ein sehr treuer Hörer dieses Podcasts. Die haben einen ganz, ganz schnuckeligen Hund, der sich natürlich massiv aufgeregt hat über die vielen Leute, die da waren. Also aufgeregt im positiven Sinne. Socke war völlig von den Socken. Und dann waren wir da und also wir haben jetzt nicht irgendwie plötzlich D&D gespielt oder sowas, aber wir saßen halt da und es gab Kuchen und halt dich fest, der war sehr lecker, aber hui.
Puh. Sehr schön.
Also Zucker. Und die hatten mir Kekse mitgebracht.
Der war Bombe.
Bombe war der. Die hatten mir Kekse mitgebracht von Ikea, als sie das letzte Mal da waren. Die habe ich mir dann mitgenommen. Jetzt habe ich noch so Haferkekse, weil das ja auch immer ein Kilo Haferkekse, wie man da so kriegt bei Ikea. Leider ohne Schokolade. Ich hätte sie mit Schokolade geiler gefunden, aber ohne ist auch okay. Die habe ich gerade gefrühstückt. Insofern geht es mir den Umspränden entsprechend ganz gut. Wie geht es denn dir?
Ja, ich habe sehr viel gearbeitet. Mir geht es ganz gut. Ich bin nur so ein bisschen am Herausfinden, wie ein Mensch mit 40 Stunden pro Woche noch adäquat Lebensqualität erfahren kann. Also mir ist es ein Rätsel.
Ich glaube, die Antwort ist nein.
Ich arbeite gerade Überstunden ab, weil ich freundlicherweise viel frei machen durfte, als ich, also frei in Anführungszeichen logischerweise, als ich Klausurphase hatte und dafür viel lernen musste. Das hätte ich auch sonst nicht bestanden. Und ich mache das jetzt so, dass ich die nächste Woche noch und jetzt auch schon 2 Wochen hintereinander dafür dann statt 30, 40 Stunden arbeite. Und dann kommt das ganz gut hin. So, und da hatte ich jetzt also 2-mal hintereinander 5 Tage, mindestens 8 Stunden, aber auch 3 mit 10, also 3 10-Stunden-Tage tatsächlich oder 9,5-Stunden-Tage auf der Arbeit. Und ich muss schon sagen, da bleibt echt nicht viel Zeit vom Tag übrig. Und wenn ich mir jetzt auch noch vorstelle, ich hätte Familie und müsste Kinder von der Kita abholen, ja, und dann irgendwie noch den Tag ansprechend zu Ende bringen. Also, da habe ich mich mal wieder gefragt, so wann haben wir akzeptiert, dass das einfach normal ist? Also, das kann ja eigentlich überhaupt nicht sein, dass man vielleicht 2-3 Stunden Zeit zu Hause hat, bevor man so wegdämmert und gar nicht mehr richtig wach ist. Aber mir fehlte dann auch die Energie für alles Mögliche. Also, ich habe mir am Anfang der Woche so eine kleine To-Do-Liste geschrieben. Ist nichts Verbindliches, super Wichtiges dabei, aber da stand zum Beispiel sowas drauf wie Fahrrad in die Reparatur bringen, denn ich habe mal wieder einen Platten und das habe ich nicht geschafft. Einfach, wenn du um 8 Uhr zur Arbeit fährst und dann um 17 Uhr wiederkommst, wann willst du da ein Fahrrad in die Werkstatt bringen? Mhm. Ne? Und ja, das hat also nicht funktioniert. Und so kleine tägliche Aktivitäten, die man als Privatmensch einfach so machen muss, konnten nicht stattfinden, einfach weil ich gearbeitet habe. Mhm. Ne? Und das ist schon super merkwürdig und ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich so für mich meinen Rhythmus finden muss unter der Woche und habe das noch nicht ganz raus. Aber das Gute ist, ich muss ja gerade nichts machen. Also irgendwann theoretisch Bachelorarbeit anfangen so, aber das kann lange warten noch. Aber die große Klausur ist ja aus dem Weg geräumt.
Ja.
Und deshalb, da hat mich meine Therapeutin ja schon gewarnt, so die große Leere ist dann manchmal das, was eintritt. So, ja, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit? Jetzt habe ich tatsächlich Zeit. Ja. Ich muss ja was mit meiner Zeit machen. Oh Gott. Das ist so ein bisschen das, womit ich mich gerade beschäftige. Aber ich habe keine großen Angstzustände gehabt. Mhm. Und ich habe auch nicht geweint, tatsächlich, fällt mir gerade so auf. Ich war gestern im Kino, da hatte ich, ich habe im Kino immer, wenn wir sitzen, kurz so Einfindungs-Anxiety. Mhm. Und dann ist es weg, wahrscheinlich wegen der lauten Geräusche und Menschen und so, mal wieder dran gewöhnen. Ja. Wir haben Dune geguckt und ich möchte Dune gerne empfehlen. Dune ist sehr ein toller schön. Film, der auch noch sehr, sehr viel Einspielpotenzial hat, weil er sehr teuer war. Fantastisch, ganz fantastisch. Ich glaube, so müssen sich die Leute gefühlt haben, als sie Herr der Ringe im Kino gesehen haben. So kein Film, der dich jetzt auf einer, also kann natürlich jeder unterschiedlich empfinden, aber der jetzt so Kunstfilm, oh mein Gott, hohe geistige Erkenntnisse und moralische Prämissen, sondern einfach nur so, boah, krasse Welt, krasse Action, krasse Cinematografie, einfach nur sehr beeindruckend. Ne? Ja, und das war so der erste Film, den ich im Kino gesehen habe, glaube ich, jetzt so vom Epos her, nach Avatar damals, als ich im Kino war, aber das nur wegen der 3D-Effekte, wo ich so da saß und dachte, boah, das ist einfach sehr beeindruckend. Von daher, guckt Dune. Schöner Film, schön. Unterstützt das Kino.
Konzi?
Ja.
Es ist ja der 10. Oktober 2021.
Yes.
Und wir nehmen jetzt mal eine Seite aus dem Wrestling Observer Radio. Weißt du, was ist heute am 10.10.21?
Nee.
It's World Mental Health Day.
Ach ja, na klar.
Welttag der psychischen Gesundheit. Also, all unseren ZuhörerInnen einen wunderbaren Welttag der psychischen Gesundheit. Passt besonders auf euch auf.
Das heißt aber auch pretty much, dass wir demnächst ein Jahr alt werden als Podcast.
Ja, tatsächlich.
Mensch, verrückt.
So schnell kann es gehen.
Das dann als Anlass, vielleicht unserer ZuhörerInnenschaft einmal Danke zu sagen.
Mm.
Danke.
Danke. wir wissen, wir haben nicht der Welt ihre größte ZuhörerInnenschaft, aber ihr seid uns so treu, auch jetzt, wo wir wirklich monatelang keinen Content produziert haben. Und es ist ja in dieser Zeit, ist es immer so, man ist ja Content Producer, ne? Es geht ja darum, dass du
Creator.
Irgendwie Content Creator, genau, Entschuldigung. Es geht ja darum, dass du konstant irgendeinen Output hast. Und wir hatten jetzt einfach 2 Monate lang keinen Output. Und die Abspielzahlen unserer rezentesten Podcast-Folge sind trotzdem jetzt nicht irgendwie ins Bodenlose eingebrochen, sondern wir waren wieder da und ihr wart genau da, wo wir waren. Und wir konnten ungefähr genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und das ist absolut nicht selbstverständlich.
Es wurde auch fleißig weitergehört, als wir nichts produziert haben. Das erstaunt mich viel mehr.
Ja, also das auch.
So die monatlichen Zahlen im September waren völlig in Ordnung. So, das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Also wir haben auch keine Zahlen, die nicht in Ordnung sind. Wir machen das ja nur aus Scheiß sozusagen. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass weiß ich nicht, uns da noch hunderte Leute irgendwie anklicken, jetzt die Folgen, die da einfach online sind und zum Hören da sind. Vielleicht war es mal Zeit, um nachzuholen. Wir haben ja eine sehr hohe Output-Frequenz. Vielleicht ändern wir das auch nochmal. Aber ja, auf jeden Fall sehr schön zu sehen. Hat uns sehr erfreut. Ihr habt uns eine Freude gemacht. Danke.
Danke.
Es gibt eine sehr aufwendige Quest in einem Rollenspiel namens Gothic, wonach man zum Questgeber zurückkehrt und also dann quasi 3 Stunden gerade aus dem Loch gekrochen kam. Und dann fragt man, gibt's auch eine Belohnung? Und der Typ dreht sich um und sagt so, ach so, danke. Und verschwindet wieder. Sehr witzig. Ja, liebe Grüße an alle Gothic-Fans da draußen. Heute geht es um etwas, zu dem ich jetzt keine Überleitung finde.
Gar nicht.
Es gibt da einen großen deutschen Sänger, der sehr merkwürdig singt.
Aus Bochum.
Aber es ist irgendwie kultig geworden. Ja, eigentlich ja gar nicht aus Bochum, sondern aus Göttingen.
Na gut, aber so.
Geburtsmäßig oder aus Münster? Ich weiß es gar nicht. Das müssen wir jetzt gleich mal googeln. Dieser Sänger ist also geboren in Göttingen. Doch, ich hatte recht. Sehr gut. Was hatte ich mit Münster? Irgendwie kommt alles im Zweifel immer aus Münster.
Dieser Mann jetzt
ist
aber nicht.
Eigentlich auch Schauspieler gewesen. Und dann hat er angefangen, komisch zu singen und dann hat er mit dem Schauspielen quasi aufgehört. Seine auffällige Gesangsart und eine markatoartige Gestik beim Singen gehören zu seinen Markenzeichen. Sein Name ist Felix
Herbert Grönemeyer.
Ja, und zwar nicht einfach nur Herbert Grönemeyer, sondern Herbert Arthur Wiglef Klamor Grönemeyer. Das wusste ich ja noch gar nicht. Arthur Wiglef Klamor.
Okay.
Schön, oder?
Ja.
Also mal so ein paar Namensideen hier. Arthur ist ja ziemlich gewöhnlich, aber wer nennt denn seinen Sohn Wiglef Klamor?
Wiglef Klamor.
Wiglef Klamor. Also an alle werdenden Eltern. Ich hoffe, meine Schwester hat inzwischen für das Baby einen Namen, aber ich hoffe, es wird nicht Wiglef Klamor. Mein Gott. Naja, schön. Wiglef Klamor, also Herbert Grönemeyer, wird heute Inhalt unseres Podcasts sein, denn er hat einen Song geschrieben.
Anno dazumals.
Anno dazumals, vor vielen, vielen Jahren. Weißt du, in welchem Jahr zufällig?
Das werde ich mal herausfinden. Moment.
Er muss uralt sein.
Dieses Lied ist von 1984.
Ja, siehst du.
Vom Album.
Da hatte er noch richtig viele Haare.
Bochum.
Also. In dem er quasi den Durchbruch hatte.
Ja.
Genau. Ja, genau. Und dieses Lied heißt einfach Männer. Und wir dachten uns, es wäre doch lustig, wenn wir, um auch so ein etwas unterhaltsameren Wiedereinstieg in die neue Season zu produzieren, einfach mal den Text angucken und schauen, da das ja so ein richtig plakativer Grundlagentext für die männliche Identität ist, so nenne ich es jetzt mal, was davon vielleicht wirklich stimmt und womit hier ironisch kokettiert wird und was das so insgesamt aussagt über den damaligen Status quo, auch vom Konzept Männer, Männlichkeit und wie das sich heute immer noch gehalten hat. Also das Lied ist jetzt inzwischen ja tatsächlich 37 Jahre alt. Und dementsprechend gucken wir das jetzt nicht unter dem Gesichtspunkt an, so, was wird hier wieder behauptet, das ist ja alles furchtbar, sondern wir gucken einfach so, was hat denn der Herbert damals so gesagt und wie hat es sich gehalten?
Ja, und kleiner Spoiler, großteils ist das ein gutes Lied, ein guter Text.
Ja. Props an Herbert auf jeden Fall. Shoutout an Herbert Grönemeyer. Ja. Der auch in dieser Folge markiert wird, wie ich gerade beschlossen habe.
Auf jeden Fall. Wir markieren Herbert Grönemeyer.
Sehr gut. Ja, Felix, dann beginn doch mal.
Ja, der gute Herbert. Er ist auch herzlich eingeladen, sich mit uns mal auseinanderzusetzen, wenn er Lust hat. Genau. Wir gehen das jetzt nicht ganz Zeile für Zeile durch. Wir gehen das immer so in Blöcken durch. Wir nehmen so ungefähr, was heißt ungefähr? Wir nehmen genau 12 Songs ein. Ich kann die ja mal am Anfang vorlesen, einmal durch und dann fangen wir oben an. Ist das eine Idee?
Ja.
Okay, also. Männer nehmen in den Arm, Männer geben Geborgenheit, Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Oh, Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Männer kaufen Frauen, Männer stehen ständig unter Strom, Männer baggern wie Blöde, Männer lügen am Telefon. Oh, Männer sind allzeit bereit. Männer bestechen durch ihr Geld und ihre Lässigkeit. Dann wollen wir uns das doch mal angucken. Männer nehmen in den Arm.
Wann hat dich zum letzten Mal ein Mann in den Arm genommen, Felix?
Oh, so richtig mit Purpose?
Ja, so eine richtig. Kennst du diese Menschen, die gut umarmen können?
Ja.
Haben wir schon mal gesagt, glaube ich. Ne? Die Menschen, die gut umarmen können, ihr seid wunderbar. Ich hoffe, ich gehöre auch dazu. Genau, ja. Wann hast du das letzte Mal so eine Umarmung von einem Mann bekommen?
Ah, das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, das ist echt eine Weile her. Kann ich mich nicht bewusst dran erinnern.
Siehste?
Kann ich mich echt nicht bewusst dran erinnern. Übrigens an dieser Stelle gute UmarmerInnen, ne? Auch nochmal ein kleiner Shoutout an eine reguläre Hörerin unserer Podcast-Folgen. Lena, you know who you are.
Hallo Lena.
Ja, ganz, ganz großartig.
Also lange her auf jeden
Fall. Aber lange her auf jeden Fall, ja, ganz, ganz, ganz lange her.
Nun wirst du ja auch männlich gelesen.
Ja.
Hat das vielleicht was damit zu tun, dass du dich nicht mehr daran erinnern kannst, wann du das letzte Mal eine Umarmung von einem Mann bekommen hast?
Ja, also ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun. Also ich bin zwar in Kreisen unterwegs, wo grundsätzlich, würde ich behaupten, die Idee, dass Männer irgendwas nicht dürfen, weil sie Männer sind, eher in Frage gestellt wird.
Ja, voll.
Aber viele von diesen Sachen sind ja so intrinsisch irgendwie in Leuten verankert, dass ihnen das gar nicht bewusst ist. Und ich habe auch viele FreundInnen, Freunde in dem Fall sind es ja dann vor allem, die sind zwar grundsätzlich offen gegenüber verschiedenen Ausdrücken der Selbstdarstellung oder sowas, keine Ahnung, wie ich das jetzt formulieren soll, aber sind da trotzdem selber noch manchmal in, ich will nicht sagen gefangen ist so negativ, aber auf jeden Fall in entsprechenden Formen des Umgangs unterwegs. Und ja, ich weiß auch selber gar nicht, wie ich das so finde.
Also ich finde es schade.
Mhm.
Ich finde Umarmung ganz super. Ich möchte auch jemanden grüßen. Ich grüße meinen Freund Yannick, der gerade in Norwegen weilt und sich hoffentlich nicht die Füße abfriert.
Da bin ich ja eifersüchtig. Mhm.
Der kann auch toll umarmen, genau, der ist da jetzt für ein Auslandssemester. Ah. Und ich vermisse ihn sehr, weil ich bin gestern zwar mit meiner Freundin ins Kino gegangen, aber wenn die jetzt gerade nicht da ist, dann habe ich in Berlin faktisch fast niemanden mehr, mit dem ich regelmäßig ins Kino gehen kann. Das ist wirklich sehr deprimierend. Naja, auf jeden Fall, der kann auch super umarmen. Und das ist so der einzige Freund, den ich, glaube ich, aber stimmt überhaupt nicht. Also so in jüngerer Erinnerung, der wo ich mich regelmäßig mal umarmen lassen konnte. Ja. Aber ansonsten sind das immer weibliche Freundinnen. Ne? Die dazu neigen, sich auch zur Begrüßung zu umarmen und ist irgendwie merkwürdig immer.
Ja, das habe ich allerdings viel, aber das sind ja nicht so wirklich so emotional aufgeladene Umarmungen, sondern halt eher so.
Also ich sehe das auch auf der Straße einfach voll häufig. Weißt du, wenn sich Männer begrüßen, dann macht man das zumindest immer erstmal mit der Hand. Und dann kommt dieses auf den Rücken klopfen, was wir schon häufiger besprochen hatten. Es ist nicht so das erste Konzept, was einem zur Begrüßung einfällt, wenn man sich mit so männlich gelesenen Personen trifft.
Und jetzt, wo du es sagst,
sich begrüßt.
Ein Kumpel von mir, der macht das tatsächlich, der umarmt immer gerne. Also Vince umarmt immer gerne Menschen zur
Begrüßung. Ja, und da muss man aber dann auch wirklich präventiv die Arme ganz weit auseinanderreißen, damit es nicht merkwürdig wird. Also so habe ich das, wenn man so auch die Menschen da irgendwie so einmal getroffen hat und man weiß nicht, ob man sich jetzt nochmal die Hand gibt oder sich schon umarmen kann, dann ist es, finde ich, sehr günstig, wenn man einfach als erstes den Schritt macht und die Arme ganz weit aufreißt, damit es keinen Weg mehr daran vorbei gibt, sich zu umarmen.
Ja. Ich
habe da auch schon so unglaublich schlimme Sachen gesehen, so von Händen, die dann aus der Umarmung genommen und geschüttelt wurden.
Ja, ich habe gestern war ich beim Wrestling und mein guter Freund Levent hatte eine Freundin dabei, die hat Fotos gemacht und zum Abschied war ich auch so, wir kennen uns ja kaum, aber irgendwie, weiß ich nicht, dann habe ich auch so den Statue Christi unser Erlöser, weißt du, so gemacht. War so,
Du standst dann einfach mit ausgebreitet, also mit so sehr waagerecht ausgebreitetem Team. als T standst du da und hast dich umarmen lassen.
Ja. Genau.
Ja, merkwürdig, aber so wie Herbert das sagt, Männer nehmen den Arm, das kann ich so plakativ auf jeden Fall jetzt nicht unterschreiben.
Nee, ich glaube, es ist ein, weißt du, wo es herkommt? Ich glaube, der Gedanke dahinter ist, dass das so dieses, das ist ein Klischee, was aber, glaube ich, gar nicht so dolle stimmt. Vielleicht bezüglich Frauen eher. Da fehlt uns als männlich gelesenen Personen natürlich aber auch so ein bisschen die persönliche Bezugsgröße. Ob Männer Frauen eher in den Arm nehmen, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, ich glaube, es spielt auch darauf an, dass Frauen in den Arm genommen werden.
Ja.
So, die weinen dann so und dann nehmen Männer in den Arm. So, och, Pipi, komm mal her, ihr. So, das können Männer wohl.
Komm mal in mich rein, du. Und nimm dich in den Arm. Sag mal, wie heißt du denn? Und komm mal her.
Mit Hintergedanken.
Ja, nimm dich mal in den Arm. Weißt du Bescheid?
Ja. Horst nimmt in den Arm.
Mhm.
Genau. Und das ist das, was hier angespielt wird. Genauso wie in der zweiten Zeile, dass Männer Geborgenheit geben.
Das ist wirklich, glaube ich, dieses Fels in der Brandung-Motiv.
Männer geben Geborgenheit.
Ja. Das ist so dieses, ja, und ein Mann, und der ist dann
der
da.
Der Mann als Ruhepol.
Ja, genau, der ist so.
Der ist auch rational, ne, der wird nicht hysterisch. Der kann ja auch logisch denken und weiß, wo rechts und links ist. Der ist die sichere Basis, auf der Menschen sich geborgen fühlen können. Vielleicht auch Kinder, aber ich denke auch hier sind primär wieder Frauen gemeint.
Ja, ich glaube auch. Zeile 3. Männer weinen heimlich. Ja, das ist der gesamte Hintergrund unseres Podcasts irgendwie. Ich glaube ja. Ich glaube, das stimmt. Gehe ich stark von aus. Ich kenne sehr wenig.
Ja.
Ich überlege jetzt gerade mal die Anzahl männlicher Freunde, die ich habe, die ich mal weinen gesehen habe. Tendiert gegen null. Also ein paar werden es sein, aber die fallen mir jetzt gerade spontan irgendwie nicht ein. So. Also ich weiß nicht, ob ich dich mal weinen gesehen habe. Es könnte sein. Bin mir auch nicht sicher.
Ich denke schon, ja.
Ich glaube auch irgendwann, aber es fällt mir jetzt gerade keine spezifische Situation
ein. Aber ich dich auf jeden Fall nicht. Nur gehört, während des Podcasts.
Ja.
Genau.
Bei uns ist, glaube ich, aber auch die Situation, dass ich ja erst in den letzten paar Jahren so richtig, also zwei vielleicht Jahren so richtig angefangen habe, mich das auch irgendwie zu trauen, öffentlich zu weinen. Und in der Zeit haben wir uns halt einfach so selten gesehen. Und wenn wir uns sehen, ist das immer so ein glückliches Ereignis, dass ich meistens wenig Grund habe zu weinen.
Freude.
So ein glückliches Ereignis dann auch wieder nicht.
Nee. Menno. Nee, aber auf jeden Fall denke ich, ist es auch nach wie vor jetzt für mich nicht einfach, irgendwie vor 6 FreundInnen, weiß ich nicht, wenn ich Geburtstag hätte und da sind jetzt irgendwie 7 Leute eingeladen, da dann zu weinen, wäre mir auch immer noch unangenehm, so ist es nicht. Aber also gerade mit wenigen Freunden oder mit ein oder zwei guten, denke ich schon, dass ich das auch zulassen könnte. Und ich kann mich auch an eine Situation erinnern, wo einer meiner besten Freunde richtig doll geweint hat, weil es war so ein ganz merkwürdiger Abend, ihm quasi offenbar wurde, dass der damals, kann man es noch so sagen, das Mädchen, in das er verliebt war, quasi am gleichen Abend, das war so eine Party-Setting-Szenario, mit einem anderen Typen rumgeknutscht hat. Und es war völlig bedeutungslos, die hatte einfach nur Bock zu knutschen und der Typ auch und die wollten jetzt nicht irgendwie zusammen sein oder so. Aber da war ihm dann so klar, ja okay, das wird einfach nichts und jetzt bin ich seit 2 Jahren in die verliebt. Und dann hat er richtig doll geweint und hatte ich auch davor noch nie weinen sehen. Er hat dann also richtigen Heulkrampf und hat auch unter Tränen dann noch gesagt, warum er sich so schrecklich fühlt. Und ich und ein anderer Freund, so seine 2 besten Freunde, saßen dann neben ihm und haben ihm ja Trost gespendet und haben ihn auch umarmt und haben auch eine Hand auf seiner Schulter gehabt und so. Das war ein, also auch unter männlich gelesenen Personen, unter Jungs damals noch, war das ein sehr schön intimer Moment eigentlich, ne, freundschaftlich. Und das hatte ich in der Form rein unter Männern danach auch nie mehr. Aber es war total schön. Also es ist total möglich. Und da wurde nicht heimlich geweint und so sieht man, dass es ja absolut möglich und richtig und wichtig ist. Ansonsten denke ich aber auch, dass es eher heimlich stattfindet oder beim Fußball.
Ja. Oder Sport
da
generell.
Ist es dann auch okay, beim Sport generell, genau. Dabei brauchen Männer doch viel Zärtlichkeit, sagt Herbert auch in der nächsten Zeile. Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Warum könnten denn gerade Männer besonders viel Zärtlichkeit brauchen?
Also ich glaube, das hat direkt auch was damit zu tun, dass die, das finde ich spannend, weil das ist so ein bisschen, jetzt wenn man mal so ein bisschen Songanalyse macht, ne, die ersten 2 Zeilen stehen irgendwie in Kontrast mit den nächsten beiden. Männer nehmen in den Arm, Männer geben Geborgenheit, Männer weinen aber heimlich und sie brauchen viel Zärtlichkeit. Das ist so dieses Paradoxon. Was aber, ja, glaube ich.
Fassade versus Wirklichkeit. Ne,
genau. Und ich glaube, das ist aber auch, da ist echt was bei, weil Männer eben halt auch selber so sozialisiert werden, dass sie nach außen hin Stärke projizieren sollen. Und Stärke ist dann, da haben wir auch schon mal drüber geredet, Stärke ist dann in diesem Kontext immer auch emotionale Distanz und irgendwie Rationalität, ne, wie du auch gerade schon sagtest, irgendwie, dass man wird ja nicht hysterisch oder so. Das ist, glaube ich, etwas, was dann dazu führt, dass Männer in dem Kontext halt häufig auch Einsamkeitserlebnisse bestimmt haben, wo du dann da sitzt und feststellst, oh, hups, wenn man die ganze Zeit
so... Ist eigentlich gar nicht so cool.
Nee, genau, weil wenn man die ganze Zeit so Stärke projiziert, dann gibt man ja auch anderen Menschen immer das Gefühl, dass man keine Unterstützung braucht und so weiter. Dass man irgendwie schon klarkommt Und wenn das halt so ist, dass man das den Leuten immer irgendwie mitgibt, dass man irgendwie, kein Drama, kriegen wir hin, kein Ding. Ja, dann muss man sich in Anführungszeichen nicht wundern, wenn das dann dazu führt, dass das eben halt auch so wahrgenommen wird, ne? Dass einen dann niemand nicht beachtet oder sowas, aber dass dann da keiner sich große Sorgen macht, weil wenn man dann selber sagt, ja, ist über alles gut, mach dir keine Sorgen, dann denken sich die Leute, okay, dann mach ich mir halt keine Sorgen. Und ich glaube, gerade deswegen ist das sinnvoll.
Auch generell das Kompensieren wird hier so ein bisschen deutlich, ne? Also in dem Moment, wo sie heimlich weinen und viel in den Arm nehmen und Geborgenheit geben, ohne Rücksicht vielleicht auf eigene Bedürfnisse oder Gefühlslagen zu nehmen, braucht man dann, Doppel-N in der Folge, dann auch viel Zärtlichkeit und weint heimlich, weil das die Kompensation dieser Stärkedemonstration ist sozusagen. Und ich glaube, das kann ja auch jede ältere Ehefrau, also von Generationen vor uns, vielleicht ja auch bestätigen, dass in vielen Momenten dann Mann auch Rückzug und Nähe sucht, wenn die Anforderungen an ihn mal vorübergehen und vielleicht Raum dafür geschaffen wird. Ne?
Zärtlichkeit, auch so ein spannendes Ding. Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen in deiner Geschichte, die du erzählt hast. Zärtlichkeit unter Männern selber ist etwas, was auch sehr selten ist. Wir haben uns dazu mal so eine kleine Studie angeschaut, wo quasi das Endresultat dieser Studie war, dass Zärtlichkeiten unter Männern immer schwierig sind, weil da kommt wieder die Homophobie ins Spiel. Weil sie häufig irgendwie auch als sexuelle Avancen missgedeutet werden können. Gerade weil irgendwie, glaube ich, dass auch in der hegemonialen Maskulinität so verankert ist, dass Männer kein sexuelles oder irgendwie Interesse an Männern haben sollen dürfen. Und dass jede Art von körperlicher und so Nähe eben halt aber doch genau sowas wäre. Ja. Und das ist halt.
Ja, weil es eben keinen Raum für platonische Zärtlichkeiten gibt.
Genau.
Und also alles, was in die Richtung geht, wird aufgrund dessen, dass es eigentlich zu vermeiden ist, weil so etwas nicht gebraucht werden muss von Mann, als sexuelle Avance verstanden. Also wenn du das dann doch irgendwie einforderst, dann hat es wohl mit deiner Sexualität zu tun.
Ja, genau. Und dazu kommt halt auch nochmal, oder was heißt dazu, da gibt es, hat diese Studie herausgefunden, so drei regulierende Instanzen. Das eine ist, inwiefern, wie öffentlich ist diese Äußerung der Zuneigung oder der Zärtlichkeit? Ja, also passiert das irgendwie zu Hause unter zwei Freundinnen, ja, und das kriegt keiner mit? Oder passiert das jetzt gerade irgendwie außen, draußen, wo es fremde Menschen sehen könnten oder sowas? Die emotionale Intensität, also wie, was passiert da gerade? Bricht da gerade tatsächlich jemand einfach, wie du es gerade beschrieben hast, auch weinend zusammen, ne, und weiß gar nicht mehr wohin mit sich und ist völlig fertig mit der Welt und sich selbst? Und wie stehen diese Männer da zueinander? Sind das gute Freunde? Sind das Bekannte? Sind es irgendwie hier oder da oder hopp oder top? Und das sind so die regulierenden Instanzen, die halt beeinflussen, inwieweit Männer das wohl auch zulassen. Mein Ratschlag wäre, oder um aus den drei Fragezeichen zu zitieren, mein Ratschlag nimm. Nee, also ganz ehrlich, diese Notion, dieser Gedanke, dass körperliche Zärtlichkeiten auch unter männlichen Freunden immer grundsätzlich irgendwie negativ zu bewerten wären, weil da immer irgendwie eine Art von Sexualität hintersteht, da muss man sich mal von verabschieden. Das ist auch generell so, denn dieser Grundgedanke, ne, dass unter jeder Art von körperlicher Zärtlichkeit auch immer eine sexuelle Komponente stecken könnte, ist ja auch bei männlich-weiblichen Beziehungen irgendwie relevant. So, ne?
Ja.
Da ist es ja auch so, dass das häufig mal irgendwie schief gehen könnte oder irgendwie. Oder auch mit Komplimenten fängt es ja schon an, ne? Und so. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt hatte, aber ich war irgendwie vor ein paar Wochen, war ich beim Sport und da war jemand, eine junge Frau, die machte sehr, sehr beeindruckende Bizeps-Curls, sehr schöne. Wir kamen kurz auch ins Gespräch und ich wollte ihr erst ein Kompliment machen, dann dachte ich, nee, aber das wird ja missverstanden, das ist genau das Problem, ne?
Ja.
In letzter Konsequenz eigentlich würde ich behaupten, wenn euch jemand sowas anbietet und ihr das gerade gebrauchen könnt, das ist so das Relevante vielleicht, dann ist es auch in Ordnung, das erstmal so anzunehmen. Und dann ist es ja immer noch so, dass die Leute sich ja damit irgendwie kein exklusives Gebrauchsrecht an eurem Körper gesichert haben oder sowas, ja. Nur weil ich mich einmal von irgendjemandem annähen lasse oder mal bekuscheln lasse oder sowas, heißt es ja nicht, dass die jetzt für immer irgendwie mich dauernd bekuscheln oder in den Arm nehmen dürfen. Das ist ja, ne, Consent und so. Und insofern, da machen sich, glaube ich, viel zu viele Leute viel zu viele komische Gedanken darüber, weil ich habe jetzt auch in letzter Zeit wieder festgestellt, wie unglaublich entspannend und heilsam so einfach menschlich-körperlicher Kontakt sein kann für auch die Psyche und so. Ne? Also.
Denn Männer sind so verletzlich. Oh, Männer sind so verletzlich, lautet die fünfte Zeile der ersten Strophe.
Mhm.
Und da können wir ja nur zustimmen. Und ich glaube auch, dass man sich verletzlicher macht, wenn man eine... Also das, oder dass man versucht, sich weniger verletzlich zu machen, was aber dann kolossal nach hinten losgeht, wenn man eben so eine Mauer aus, ich brauche keine Berührung, ich brauche keinen Zuspruch, ich brauche keinen Trost, sondern ich bin derjenige, der tröstet und Geborgenheit gibt. Wenn man so eine Fassade aufbaut, ne? Und in Wahrheit bietet es aber natürlich auch ganz viel Potenzial für neue Probleme, ja, für Sachen, die sich dann internalisieren oder in sich eingekehrt Probleme bereiten, Dinge, die man einfach ignoriert, obwohl sie da sind, die Stressfaktoren sind, die Quellen von emotionalen Leiden sind,
die sind ja nicht weg, die passieren so oder so. Aber der Umgang, der in den ersten beiden Zeilen, oder besser gesagt in den ersten vier Zeilen beschrieben wird, von Herbert, der führt ja dann doch dazu, dass es letztendlich viel mehr Stress gibt, als wenn man das einfach in erster Instanz anerkennen würde, dass auch Männer weinen, auch Männer Geborgenheit brauchen, mal in den Arm genommen werden wollen und natürlich auch viel Zärtlichkeit brauchen.
Ja. Was meinst du? Sind Männer auf dieser Welt einfach unersetzlich, wie die letzte sechste Zeile des ersten?
Ja, also für reproduktive Zwecke schon
ja.
In ihrer Anzahl auf jeden Fall.
Aber dann
das Konzept Männer, so, also auch mit dem hier kokettiert wird, ist auf jeden Fall super ersetzlich, definitiv.
Ja.
Also ich glaube, bezogen auf Geschlechterkonzepte ist das Konzept Mann und auch so, wie wir uns damit auseinandergesetzt haben, hegemoniale Maskulinität auf jeden Fall dringend ersatzbedürftig.
Ja, ja, sehe ich auch so.
Also das auf jeden Fall. Grundsätzlich Männer als Konzept aufzulösen, finde ich jetzt nicht unbedingt nötig. Man könnte das Konzept auch überarbeiten. Dann ist es in Ordnung. Aber einfach unersetzlich, das ist ein bisschen sehr plakativ.
Ja, ja, ja. Da gehen wir mal nicht d'accord mit Herbert, Arthur, Wiglaf und so weiter.
Aber das ist okay, es war vor 37 Jahren.
Eben drum. Und es muss sich ja auch irgendwie so ein bisschen reimen auf verletzlich, ne? So.
Genau, da hat er wahrscheinlich auch einfach ein bisschen pragmatisch gegrübelt, verletzlich. Was reimt sich darauf? Ersetzlich. Männer sind ersetzlich, nicht so gut. Unersetzlich! Genau,
so da hat es genommen. Wahrscheinlich gewesen sein. So, Männer kaufen Frauen.
Tun sie das?
Das kommt drauf an, wie man es sehen will, ne? Also es gibt ja zwei mögliche Lesarten von Männer kaufen Frauen. Das eine ist die, wie ich sagen würde, glaube ich, irgendwie die gängigere Lesart, Prostitution. Und die andere wäre ein bisschen komplizierter, auch im Hinblick auf die insgesamte Verbamselung, die das so mit sich trägt. Da sprechen wir dann schon eher von einer Art Tendenz Richtung Menschenhandel, ne?
Genau.
Fangen wir vielleicht erstmal mit Prostitution an. Also wir haben uns da ein paar Studien angeguckt und interessanterweise ist es wohl so, zunächst einmal möchte ich persönlich klar machen, dass ich Sex-Work-Positive bin und ich das für einen relevanten und wichtigen Zweig der Gesellschaft halte. Das sei das Erste, was ich sagen möchte. Diese Studien sehen das mitunter ein bisschen anders. Es sind halt aber jetzt diese Studien, da kann ich dann nicht so viel dran tun.
Also das hängt halt damit zusammen, dass wir eine Studie hier vorliegen haben, die aus den USA kommt und die USA und Deutschland zur Prostitution andere Rechtslagen haben. In Deutschland ist Prostitution auch komplizierter als gedacht, von mir zumindest. Es ist technisch gesehen legal. Der Umgang damit ist aber sehr unterschiedlich und also es ist grundsätzlich so, Prostituierte können sich anmelden, können also das auch als Beruf einfach legal ausüben, sind sozialversicherungsberechtigt mit diesem Beruf, mit ihren Einkünften, können sich damit bei den Behörden anmelden, das macht nur faktisch keiner. Also es gibt dann sozusagen auch immer noch illegale Formen der Prostitution. Ja. Es gibt aber auch ein Prostituiertenschutzgesetz, also auch beispielsweise, wie nennt man das? Der Menschen, die Prostituierte, Zuhälter, meine Güte. So, also auch als Zuhälter bist du theoretisch nicht, musst du nicht strafrechtlich verfolgt werden, ganz im Gegenteil, aber du musst dann eben sicherstellen, dass deine Angestellten, das sollten sie sein, die Prostituierten nach dem Prostituiertenschutzgesetz faire Arbeitsbedingungen haben und geschützt werden, eben auch im Umgang mit den Kunden, die sie empfangen. Also in Deutschland gibt es dazu tatsächlich wesentlich mehr als in den USA, wo es bis auf in Nevada tatsächlich überall verboten ist. Also Prostitution ist in den USA komplett verboten und deshalb konzentriert sich diese Studie auch so ein bisschen darauf, warum gibt es das denn aber noch und warum wird das überhaupt in Anspruch genommen und so kann man das verhindern. Das sind auch so ein paar Tipps, die dann am Ende kommen oder so Dinge, die sich als sinnvoll erwiesen haben. Genau, das ist natürlich dann auch eine ganz andere Grundlagenvoraussetzung als wir das in Deutschland hätten. Aber gut, das nochmal zu klarifizieren.
Ja, definitiv.
Also, dass das nicht unsere Sicht ist, meine auch nicht.
Genau, also es ist halt dieses Deconstructing the Demand for Prostitution heißt diese Studie. Und das sind auch nur 113 befragte Männer aus der Gegend von Chicago. Aber was da zum Beispiel ganz interessant ist, 62% von diesen Leuten haben ein Jahreseinkommen von $40,000 oder mehr. Das ist jetzt auch nicht so unendlich viel, ne? Aber interessant. Auch 62%, mich würde mal interessieren, wie viel sich davon deckt, haben eine reguläre Sexpartnerin. Komplizierter Satz auf Deutsch. In den Fällen geht man, glaube ich, auch nur von heterosexuellen Cis-Männern aus. Dann wären es FreundInnen und Frauen. Im Durchschnitt sind die Kunden da 39 Jahre alt. 83% dieser befragten Männer sagen, dass gekaufter Sex süchtig macht. Also, dass man das dann immer wieder tun möchte, weil weiß nicht genau warum. Ich würde behaupten, dass es in den USA tatsächlich dazu beiträgt, dass es eben illegal ist, ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass das so ist, dass du halt dadurch, dass das halt auch ein Thrill ist, ne? Ja. Das ist illegal, ich darf das nicht machen, spannend. Und das gibt dem dann irgendwie so ein bisschen was. Und 42% der befragten Männer waren regelmäßig unter Drogeneinfluss, wenn sie entsprechende Dienstleistungen in Anspruch genommen haben. Was ganz.
Ja, und da sieht man eben, wie gefährlich das ist, wenn das illegal ist. Ne? Du hast keine Kontrolle darüber oder schlechtere Kontrolle darüber, wer da in dein Etablissement kommt. Man sollte vielleicht auch dazu sagen, dass es natürlich überall in den USA Prostitution gibt, wie wir auch hier sehen. Mhm. Und dass es auch teilweise nicht verfolgt wird. Also das fiel mir gerade noch so auf, als ich das dann gerade erläuterte. Klar gibt es Prostitution, es gibt Bordelle, die waren hunderte Jahre alt, hatten richtig Tradition, waren es dann auf dem Papier irgendwas anderes, aber eigentlich wusste jeder, dass es ein Bordell ist und es wurde dann einfach aus strafrechtlich nicht verfolgt, es wurde nicht unter Anzeige gestellt, das ist so ein bisschen wie der Umgang mit Marihuana vielleicht in Deutschland so, ja okay, ist zwar illegal, aber du hast nur so und so viel Gramm dabei oder wir haben einfach Besseres zu tun, wir verfolgen das jetzt nicht. Genau, und so ist es in den USA halt auch, aber wir sehen hier kein Prostituierten-Schutzgesetz, kein legales Anmelden als Tätigkeit und dann sind da 50% unter Einfluss. Ne? Das ist, glaube ich, etwas, ich kenne das Prostituierten-Schutzgesetz nicht, aber was in Deutschland zum Beispiel nicht möglich ist, ne? Wer da richtig besoffen ist, wer unter irgendeinem Einfluss steht, der darf da sicherlich nicht vorgelassen werden, wenn du ein richtiges Bordell hast. Genau, und ja, da sehen wir das, die kritische Seite, aber auch diese Männer kaufen Frauen.
Ja,
das kann man schon so sagen.
Definitiv. Was eine andere Sache ist, die wir auch noch festgestellt haben, das ist eine andere Studie, die hat festgestellt, dass Männer, die Sex kaufen, ein höheres Potenzial aufweisen für sexuelle Gewalt. Und viele Männer, SexarbeiterInnen, und gerade weibliche SexarbeiterInnen, als eine distinkte Gruppe Frauen wahrnehmen. Eben halt irgendwie so als, das sind keine richtigen Frauen, keine echten, sondern andere Frauen. Weiß ich nicht genau, wie man das. Weil ich kann das nicht nachvollziehen, deswegen kann ich das
eine,
nicht
so eine gesonderte Sorte Frau,
ja, so
die diesen Beruf ausübt.
Keine echte
so wahrgenommen.
Frau, sondern eine.
Das ist ja keine echte Frau, das ist ja nur eine Prostituierte. Ja.
Eine Nutte.
Das ist das Mindset dahinter, ja. Genau.
Das ist so ein bisschen wie bei. Wo ist das? Ist das nicht bei der Wichser, wo die da in diesem Laden sind und der Ah, Gott hab ihn selig, der auch Captain Blaubeer gesprochen hat. Wie heißt er denn? Naja.
Ja,
dieser Hauptkommissar in der Wichser, der dann da auch steht und dann meint der eine so, das sind Damen des horizontalen Gewerbes. Und dann so, ach, Nutten!
So. genau.
Und,
also es ist so eine klassische, dem Fall frauenfeindliche Sicht.
Auf jeden Fall.
Aber auch generell, also ich denke, ich weiß nicht, das ist
auch sexfeindliche Sicht irgendwie auf eine Art. Ne? Es ist so dieses.
Das ist wie wenn du sagst, keine Ahnung, es gibt Menschen, die Obdachlose anzünden, weil es sind ja nur Obdachlose.
Ja.
Ne? Also wir vernebeln die Sicht darauf, dass es Menschen sind, mit den gleichen Rechten.
Und
in dem Fall sogar auch mit, die sind ja auch erwerbstätig so. Also das sind ganz normale arbeitende Menschen, die auf einen vorhandenen Bedarf eingehen. Also das ist ja auch aus wirtschaftlicher Sicht sehr vernünftig. Bei jedem anderen Gewerbe würde man sagen, gute Business-Idee, hast eine Marktlücke Artikel gefunden. So. Und es gibt einen Grund, dass es dieses, auch das als das älteste Gewerbe der Welt bezeichnet wird.
Und ich glaube, glaube, dass das auch ähnlich ist, zum Beispiel auch, ich weiß es nicht, weil wir dazu jetzt keine Studie hatten, aber ich kann mir vorstellen, dass die gleichen Menschen auch Pornoschauspieler anders wahrnehmen. Ne? Und da bin ich halt auch irgendwie der Meinung, das ist immer so super ambivalent und gerade Männer sind unglaublich gut da drin, Menschen ihre Menschlichkeit abzusprechen, also Frauen vor allem, ihre Menschlichkeit abzusprechen, wenn sie irgendetwas tun, was sie selbst für irgendwie moralisch verwerflich oder fragwürdig halten. Ja? Und dann ist das so dieses, ah ja, du hast Sex für Menschen gegen Geld vor oder ohne Vorkameras, ja. Du bist kein normaler Mensch. So, doch, natürlich, das sind ganz normale.
Also wir sehen, dass der gute Herbert hier auf jeden Fall Themen tackelt, die mit Misogynie zu tun haben und wo Männer auch ja das Problem sind, größtenteils. Ja. Und ja, eine Sicht auf Frauen als Objekt auch deutlich wird. Ne? Deshalb sind Frauen auch etwas, die gekauft werden können. Und auch wenn das bei Prostituierten ja eigentlich nicht so richtig ist, ne? Also die Frau wird ja nicht gekauft, sondern die Frau verkauft eine Dienstleistung, ist es auf anderen Ebenen dieses Themengebietes schon so, dass man davon sprechen kann, dass Frauen auch gekauft werden. Das Ganze läuft dann unter dem Stichwort Menschenhandel ab und hat nochmal eine Sonderbezeichnung mit den sogenannten Mail-Order-Brides, also quasi Braut per Post.
Ja.
Und das ist auch in den letzten Jahren prominent geworden in China, ist aber nichts, was da irgendwie exklusiv ist, dass aufgrund dessen, dass durch die Ein-Kind-Politik so ein riesiger, also die ist schon lange vorbei, aber als es sie noch gab, so ein riesiger Überhang an Männern vorhanden war, weil alle Familien einen Sohn kriegen wollten, weil das gesellschaftlich so transportiert war, dass die nun mal mehr wert sind als Töchter, gab es plötzlich einen riesengroßen Frauenmangel, für eine bestimmte Generation zumindest. Und man hörte dann Geschichten, könnt ihr online alles nachlesen, von Trips nach Kambodscha oder in angrenzende Regionen bei China, um Frauen einzukaufen für die vielen armen Single-Männer, die in China eben aufgrund der jahrelangen Misswirtschaft mit der Familienpolitik da sitzen und keine Frau mehr finden, weil die halt alle vergeben sind und es einfach viel zu wenig gibt. Und immer wieder haben sich Gesellschaften und Länder tatsächlich in Situationen befunden, wo die Frauen gefehlt haben, wo sie dann plötzlich wichtig waren. Verrückterweise schon 1620, das ist das, womit der Wikipedia-Artikel dazu hier seine Quelle beginnt, da ging es darum, die Kolonien zu besiedeln, die in der sogenannten Neuen Welt aufgebaut wurden. Und da wurden dann also größtenteils die Männer vorgeschickt, um die Arbeit zu machen, ja, und das Feld irgendwie freizuräumen und bewohnbar zu machen. Und um die Siedler dann aber dort zu halten, musste dann irgendwann eine große Masse Frauen nachgeschickt werden, damit die heiraten konnten und dann einen Grund hatten, da zu bleiben. Und, auch wichtiger Grund, damit sie nicht die lokalen Native Americans heiraten, ja. Gott bewahre, dass da tatsächlich reale zwischenmenschliche Beziehungen entstehen, vielleicht Sympathie aufgebaut wird oder sich gar vermischt wird, ja, mit Nicht-Weißen. Das wäre ja also katastrophal.
Also furchtbar,
ne? Stell dir mal vor. Furchtbar, schrecklich, also, ne. Und deshalb haben tatsächlich verschiedene Länder, verschiedene Companies, die dort Kolonien gebaut haben, aufgebaut haben, regelmäßig in den Heimatländern so Kampagnen gehabt, die dann unter dem Stichwort Brides Wanted liefen und wo dann also Frauen großflächig rekrutiert wurden, logischerweise auch gegen Versprechungen, gegen Geld und gekauft wurden. Und heute ist das so ein bisschen so Überbleibsel, es gibt immer noch so Heiratsagenturen, wo dann auch eine Gebühr entrichtet werden muss damit, und das ist großteilig, also würde ich sagen 99% Frauen, damit Frauen vermittelt werden, die geheiratet werden können. Das gibt es in verschiedensten Ländern, diese Hochzeitsagenturen sind auch eigentlich immer legal, weil es eben nur eine Vermittlung ist, aber faktisch werden da ja schon Gebühren entrichtet und auch das Verhältnis, dass quasi immer nur Männer nach Frauen gucken, ist ja höchst problematisch und auch wieder sehr objektifizierend, dass da ja so ein Katalog von Frauen hast, wo du dann eben anfragen kannst. Genau, da kaufen Männer Frauen. Also Herbert tackelt verschiedenste soziale Problemfelder, gesellschaftliche Problemfelder mit dieser einen Zeile. Gut gemacht, Herbert.
Ja, wirklich. Hast du sehr gut gemacht. Weiter geht's im Text. Männer stehen ständig unter Strom.
Tja, was haben wir dazu?
Ja, also zunächst mal kann man das ja so deuten, dass Männer gestresst sind, viel. Ne?
Ja.
Dazu haben wir eine Studie gefunden, die ist aus dem Jahr 2013. Da ist es so, da wird dann der Stress bei Menschen nach verschiedenen Einkommensgebieten und nach verschiedener sozialer Absicherung aufgeschlüsselt und nach heteronormativen Gender, ne? Also nach Männern und Frauen. Da ist es so, dass Frauen grundsätzlich stärker unter Stress leiden als Männer, allerdings nur in höheren Einkommensschichten. Junge Männer und junge Frauen in niedrigeren Einkommensschichten haben ungefähr ähnlich viel Stress, aber dann geht das relativ bald auseinander, denn je älter Männer werden, desto weniger gestresst sind sie anscheinend. Und je mehr Geld sie haben, kaputt,
um sich gestresst zu fühlen.
Weiß ich nicht. Je mehr Geld sie haben, desto weniger gestresst sind sie auch. Bei Frauen ist der Zusammenhang, also es ist eine ähnliche Tendenz sichtbar, aber halt nicht ganz so krass. Heißt also, durchschnittlich betrachtet sind Männer einfach viel weniger gestresst als Frauen. Also das scheint nicht klar zu gehen.
Also sie stehen vielleicht ständig unter Strom, so wie Herbert sagt, aber nicht so doll wie Frauen.
Sie leiden vielleicht nicht so drunter. Also das kann ja auch sein, dass man damit so meint, so diese, was ja auch so ein großer Teil der hegemonialen Maskulinität ist, so dieses Machertum, ne? So dieses, und ich tue jetzt und ich mach. Aber anscheinend leiden sie da nicht so viel drunter. Wie man das natürlich auch verstehen kann, das ist übrigens Bullshit jetzt, aber nur mal so aus Scheiß. 99% der BewerberInnen auf ElektrikerInnen-Stellen sind Männer. Also,
tja, da, verrückt.
Dahingehend, also da ist es richtig.
Also hoffentlich stehen die nie unter Strom, das ist ja im Zweifel sehr ungesund, aber mit Strom zu tun, beruflich, haben irgendwie auch nur Männer.
Meistens.
Fast nur Männer. Shoutout an meinen Schwager, der zwar kein Elektriker ist, laut Berufsbezeichnung, aber auch mit Strom zu tun hat. Ein bisschen mehr Fachexpertise ist dann, glaube ich, noch dabei. Ich hoffe, er steht gerade auch nicht unter Strom, das wäre auch extrem ungesund.
Ja, ich hoffe, du stehst nicht unter Strom. Konstantins Schwager, nee. Das wäre doof. Ich hoffe, ihr steht auch alle nicht unter Strom. Das wäre...
nee, das ist sehr ungesund.
Steht mal nicht
das
unter Strom. Solltet
ihr lassen. Aber bewerbt euch, wenn ihr handwerklich begabte und interessierte Frauen seid, bewerbt euch doch mal hier auf Elektrikerinnenstellen. Da muss ein bisschen mehr Diversität geschlechtliche in diesem Berufsstand, glaube ich.
Ja, ich halte das auch für sehr sinnvoll. Weiter geht's. Männer baggern wie blöde.
Schon wieder so ein Beruf, der also Männer dominiert.
Das ist wahr, haben wir auch nachgeguckt. Die meisten Baggerführer sind männlich. Aber ich glaube, ich habe so die Tendenz zu glauben, dass Herbert das so nicht gemeint hat.
Tja, wie könnte das denn noch gemeint haben?
Warte. Es liegt mir auf der Zunge. Hookup Culture zum Beispiel.
Ja.
Ja.
Dazu möchte ich auf unsere, und übrigens zu Stress auch, wir haben eine Folge zu Stress gemacht. Die solltet ihr euch anhören im Zuge dessen, was Herbert hier sagt. Und auch zum Thema Nice Guy und Bad Boy. Das fällt mir jetzt sofort ein als zwei verschiedene Arten der Baggerkultur, wie sich Männer Frauen im romantischen Sinne nähern oder nicht nähern und attraktiv zu sein versuchen. Von daher, ja, Männer müssen wie blöde baggern, denn die müssen sich ja sexuell beweisen.
Sowieso.
Das vielleicht als erstes. Und auch eine gewisse Erfahrenheit vorweisen im sexuellen Sinne. Also du musst dich ja probiert haben mit mindestens 10 Frauen, sonst ist das ja völlig absurd, was man da im Lebenslauf vorzuweisen hat. Ja, und es ist auch einfach unter Männern Prestige, ne? Also,
ja, sowieso.
Wenn du schon wieder wen aufgerissen hast, wenn ihr zusammen mit den Boys feiern wart. Mit den
Boys.
Genau. Ja. Und dann, oh, hat er hier den Gesichtselfmeter abgeschleppt, ha, ha, ha. Also was ich ja schon alles gehört habe.
Was mir ein Kumpel erzählt hat, ne? Auch richtig schlimm. Ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Es folgt ein Zitat. Mein Kumpel, von dem ich jetzt erzähle, der wohnt in Göttingen neben der Berufsschule. Und er hatte mal das Fenster offen im Sommer und er hörte nur folgende Gesprächsfetzen. Das ist mir egal, ob du eine Freundin hast. Wenn ich dir geile Titten zeige, dann guckst du.
Okay.
Brudi, was? Was ist denn da los bei denen? Ja,
ja, aber sehr absurd.
Also wirklich.
Ob der dafür auch wie blöde gebaggert hat? Ja, also statt Männer baggern wie blöde, könnte man auch vielleicht sagen, Männer üben sehr fragwürdige Dating-Praktiken aus und einen sehr fragwürdigen sozialen Umgang mit Frauen, die sie attraktiv finden.
Aber das passt überhaupt nicht ins Metrum, Konsti.
Ja, das ist natürlich richtig. Ja. Deshalb baggern Männer wie blöde. Das ist auch irgendwie etwas, was unter diesem Begriff Baggern normalisiert wird.
Ja.
Ne? Also
ja.
Ich verstehe unter Baggern ein sehr offensives Flirten, was nicht auf das wechselseitige Einverständnis achtet.
Mhm.
Das ist für mich Baggern. Und dass Männer das immer tun und dass es hier auch so genannt wird, das mag sein, aber das sollten wir nicht normalisieren.
Absolut
nicht. Also auch, auch wenn Frauen sagen, da war wieder so ein Typ, der hat mich so angebaggert. So, ja, das ist nicht okay. So. Ja. Schrei den an. Mach den zur Sau.
Tritt ihm in die.
Hol deine Freundin dazu. Tritt ihm im Zweifel in die Eier. Ja, auf jeden Fall. Hab voll das Recht dazu.
Also, sobald die Menschen irgendwie entsprechend körperlich auffällig werden. Davor
ja, passiert ist ja das, häufig genug.
Genau.
Anfassen,
also, ja.
Begrapschen, alles
davor mögliche. Ist das juristisch fragwürdig, den Leuten in die Eier zu treten.
Ich habe im Kontext der Erwerbsarbeit ja vorhin auch gefragt, so, wann haben wir uns daran gewöhnt, dass das normal ist. Ich glaube, da hat man sich eben jahrhundertelang daran gewöhnt, dass das normal ist, dass
Männer
so sich so nähern. Wird ja auch von Frauen teilweise eingefordert, dass man hartnäckig sein soll. Ne? Also ich sage jetzt erstmal nein, dann gucke ich, wie oft. Das ist ja auch nichts anderes als internalisierte
Misogynie.
Missstände.
Ja,
ne?
Auch, ja.
Und Misogynie, genau. Das ist überhaupt nicht normal. Und um Gottes Willen, lasst die Frauen in Ruhe, liebe Männer. Baggert nicht wie blöde, sondern wenn kein Interesse da ist, dann danke, tschüss.
Ja.
Ne?
Seid
normalisiert Ablehnung.
Normalisiert Ablehnung
Nein sagen.
Und seid einfach offen und ehrlich auch mit euren eigenen Gefühlen. Wenn ihr zu Leuten hingeht und sagt, ey, wie sieht's denn aus? Wollen wir uns mal treffen auf einen Kaffee? Und dann sagt die gute Frau nein. Dann sagst du, ja, schade, so ist das. Tschüss.
Und nicht Beleidigung.
Auf keinen Fall.
Das SCH-Wort und dann irgendwie abdüsen und ich hatte ja eh kein Interesse und so. Ach nee, ganz furchtbar, ganz cringe. Habe ich aber auch in verschiedensten Kontexten schon erlebt,
meine
Freunde, leider Gottes. Ja, denn wie zweifelhaft Männer auch ansonsten agieren, beschreibt Herbert auch in der nächsten unserer letzten Zeile, fast unserer letzten Zeile für heute, Männer lügen am Telefon.
Schwierig, habe ich keine Studien zugefunden.
Wir wussten jetzt nicht, ob repräsentative Studien das bestätigen können. Männer lügen am Telefon. Was könnte Herbert damit gemeint haben? Auf welches Bild von Mann wird hier angespielt?
Ich glaube, auf dieses tatsächlich auf das Macho-Bild, was in der Strophe generell so ein bisschen prävalent ist. Ne? Die Männer, die kaufen Frauen, die Männer, die unter Strom stehen, die Männer, die wie blöde baggern. Ganz ehrlich, wenn ich das jetzt nochmal lese, dann komme ich so bei dieser Gangster-Rapper-Attitüde raus. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So dieses, ja, und ich hustle dann so und dann habe ich so meine 15 Bitches, ja, und
Side-Chicks.
Die Side-Chicks, ja, und am Telefon erzähle ich meiner Freundin, ich bin in Urlaub, aber ich bin überhaupt nicht in Urlaub, ich bin, weiß ich nicht, bei Side-Chick Nummer 5.
Also der gestresste, sehr, sehr beschäftigte Mann, der auch mit der Frauenwelt, nennen wir es mal so, einen sehr fragwürdigen Umgang pflegt und mehrere gleichzeitig hat, weil er immer am Baggern ist.
Ja. Also da muss ich jetzt auch nochmal sagen, ne?
Da kommt dann ja auch eigentlich schon die nächste Zeile ins Spiel, wenn wir es jetzt schon in dem
Kontext
so sagen. Nämlich, oh, Männer sind allzeit bereit. Allzeit bereit, wofür? Felix.
Mein erster Gedanke war Sex.
Allzeit bereit für Sex.
Ne? Das ist ja so dieser Mythos auch. Männer wollen
das immer. Das ist auch erwartet, also, wird
sicherlich. Ja, das ist ja auch immer so.
Männer sind immer notgeil. Ja.
Das ist auch was immer wieder angeführt wird, zum Beispiel Männer, die Opfer von Vergewaltigungen werden. Denen wird ja auch immer unterstellt. Männer haben ja sowieso immer Bock. Also, was beschweren die sich?
Hä? Ja.
Aber
auch sonst allzeit bereit
zur
Tat. Ne? Also unbedingt. Für den Krieg
für alles.
Sowieso.
Ja, fürs Vaterland
im Zweifel. Fürs Vaterland. Leuten aufs Maul zu hauen, sicherlich auch.
Unbedingt.
Männer prügeln sich.
Ja.
Das kommt, glaube ich, gar nicht vor. Ja. Männer sind nicht allzeit bereit, auf jeden Fall. Und Männer sollten auch sagen, wenn sie nicht allzeit bereit sind.
Männer bestechen durch ihr Geld und ihre Lässigkeit.
Also dann bin ich auf jeden Fall raus. So.
Ja, also ich auch. Also ich bin leider so super unlässig.
Und Geld ist auch vorbei.
Geld ist bei nichts. Mir, also das ist dafür. Eine
große Wohnung habe.
Nee.
Ja.
Nee. Aber weißt du, was mir gerade auffällt?
Lass mich noch kurz einen Satz dazu sagen.
Ja, unbedingt.
Und zwar sind wir hier wieder in klassischen hegemonialen Maskulinitätskriterien gelandet, nämlich die finanzielle Dominanz.
Ja.
Wir haben ja schon soziale Dominanz jetzt hier durch den Frauencharmeur kennengelernt, aber auch finanzielle Dominanz ist ein ganz klassisches Kennzeichen von hegemonialer Maskulinität, also der herrschenden Vorstellung von dem, was Männlichkeit ausmacht. der Businessmann, der Macher, der mit Geld um sich wirft und eigentlich total lässig ist, weil sie nicht Kaugummi kaut, die Putzfrau entlässt. Das ist ein richtiger Mann. Dadurch bestechen Männer.
Ja.
Sicherlich auch von Herbert hier nicht wörtlich ernst gemeint.
Nee, aber weißt du, was ich glaube, was ich ganz interessant finde? Das ist, also je mehr ich mich jetzt mit diesem Lied auseinandersetze, desto besser finde ich es, muss ich sagen. Weil ich finde, er macht in der ersten Strophe, macht er so, so ein bisschen tatsächlich auch eine Realität auf, ne, so ein bisschen so dieses, er fängt mit diesem Mythos an von wegen Männer und so als Fels in der Brandung und irgendwie, oder Männer weinen heimlich und Männer brauchen viel Zärtlichkeit und Männer sind verletzlich und so, diese ganzen Dinge, die absolut nicht Teil der hegemonialen Maskulinität sind. Und in der nächsten Strophe quasi wie ein Spiegel hat er so dieses klassische Macho-Tum da drin. Und er frühstückt hier so ein bisschen so sowohl Klischees ab, als auch eben die Gegenteile davon quasi. Weißt du, was ich meine? Weil es ist so dieses eine, in dieser zweiten Strophe haben wir halt wirklich so diesen weiß ich nicht, den Kollega-Typ-Mann, ja?
Ja, und der Alpha.
Ja.
Oh Gott, furchtbares
Wort. Mathe, Corona und Männer. Sobald griechische Buchstaben drin vorkommen, da weißt du,
lauf
weg. ja, aber das finde ich ganz, ganz spannend, wie das auch so gegeneinander so ein bisschen aufgestellt wird. Und es ist ja hier ganz spannend. Bisher hat Herbert sehr selten hier irgendwas gewertet, sondern einfach nur Aussagen in den Raum gestellt, ne?
Ja.
Und das ist ganz spannend.
Das tut er auch den ganzen Song über.
Ist nicht so, dass er...
Wie es damit weitergeht in dem Song, das besprechen wir tatsächlich in den nächsten Folgen. Wir werden uns dem Ganzen ein wenig ausführlicher und chronologisch sozusagen widmen. Mhm. Und in den nächsten Folgen dann weiter analysieren, was Herbert noch so tackelt für Probleme und für Annahmen, Vorurteile. Und dann gucken wir mal, was dabei so rauskommt. Ansonsten würde ich sagen, belassen wir es jetzt erstmal mit unserer Song-Analyse dabei.
Sehr gut.
Und fragen uns stattdessen, was denn aus unseren Self-Care-Aufgaben geworden ist. Denn wir, die wir uns bewusst sind, dass wir auch viel, viel Zärtlichkeit brauchen, nicht unbedingt lässig sind und uns um uns selber kümmern müssen, keine Fassade aufrechterhalten müssen, wir haben uns ja letzte Woche wieder eine Self-Care-Aufgabe gestellt. Du, Felix, hast mir aufgetragen, ich solle mich doch mal quasi, ja nicht verausgaben, aber so einen Tag auf mich zukommen lassen, wo ich quasi alles so mache, dass ich am Ende gut schlafen kann. Mhm. Und tatsächlich hatte ich so einen Tag am Freitag, meine ich, genau. Da hatte ich nämlich also es war nicht ganz so, dass ich das alles selbst gewählt hatte, einen unglaublich langen Arbeitstag. Und bin danach dann in der Stadt geblieben, war mit meiner Freundin und einer Freundin essen zusammen. Mhm. Und bin also dann am Ende auch irgendwie 14.000 Schritte gelaufen an dem Tag. Es war also ein sehr bewegungsintensiver Tag. Das Zimmer war wohlgekühlt und wir sind dann ins Bett gefallen. Ich habe an dem Tag wirklich sehr gut geschlafen. Auch wenn ich dann am nächsten Morgen immer noch nicht genug geschlafen hatte, weil wir früh am Morgens erst nach Hause gekommen waren. Mhm. Aber ich habe wirklich gut geschlafen. Ich habe mich dann erholt gefühlt und generell war der Tag so positiv, das trägt vielleicht auch zum Aufstehen bei am nächsten Morgen, dass ich gerne dann wach geworden bin und gute Laune hatte.
Ja, schön.
Also danke für diese Aufgabe. Ich habe sie erfüllt nach langem mal wieder.
Sehr gut. Du hattest mich ja gebeten, mal zu gucken, was so Dinge sind, die mich am Schlafen hindern. Und zu gucken, ob ich mal irgendwo eine Nacht besonders gut geschlafen habe. So, ich habe jetzt im Laufe der letzten Woche mir Allergietabletten gekauft, um zu gucken, ob ich, wenn ich Allergietabletten nehme vorm Schlafen, nicht besser schlafen kann. Eine Nacht habe ich die Allergietabletten vergessen. Das war vorletzte Nacht. Ich bin einfach mitten in der Nacht aufgewacht und hatte richtig schlimmen Hustenanfall. Richtig schlimm. Hm. So schlimm, dass ich mir mitten in der Nacht um, ich glaube, 1:30 noch so eine Cetirizin in den Kopf geballert habe. Hm. Irgendwie das Kissen, auf dem ich lag, aus dem Bett geworfen habe, weil ich irgendwie sauer war. mir ein anderes Kissen geholt habe. Keine Ahnung, das was gebracht hat. Und dann nochmal eingeschlafen bin. Und das war besser. Dann ging's. Also hauptsächlich irgendwie so Allergiedinge haben mich irgendwie wachgehalten. Letzte Nacht habe ich ja auch wieder sehr schlecht geschlafen, immer nicht durchgeschlafen. Ich weiß nicht, woran das lag, weil ich war irgendwie nicht müde, obwohl ich ein sehr Aber vielleicht habe ich zu viel Zucker gegessen den Tag. Also irgendwie sehr voller Tag trotzdem gestern gewesen mit einer Wrestling-Show und allem und Dings, ne? Und das ist ja immer auch anstrengend, auch wenn ich nicht kämpfe, sondern als Announcer nur im Ring stehe. Aber jetzt, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war. Ich hätte mir mal aufschreiben sollen, wann es war. Aber ich habe einen Tag die Woche, ich glaube, es war die Nacht auf den Donnerstag. Eventuell war es auch die Nacht auf den Mittwoch. Aber ich habe so gut geschlafen. So gut. Großartig. Es war einfach so dieses, ich weiß, ich muss morgen nicht früh raus oder irgendwie oder hopp oder peng. Ich kann einfach ausschlafen. Ich habe mir keinen Wecker gestellt. Alles einfach, und dann lag ich im Bett und ich bin aufgewacht und es war halt 10:30 und ich war so, das ist egal. Ich bin zufrieden.
Das ist doch schön. Ja. Also, wir sehen, es kommt vor, auch bei den Schlaflosen unter uns. Mhm. Verliert das nicht aus dem Blick, ganz wichtig. Und ja, hört zum Einschlafen auf keinen Fall Männer von Herbert Grönemeyer, denn es regt zum Denken an, wie wir sehen.
Unbedingt, ja.
Gut. Ja, was können wir uns, würde vorschlagen, wir machen die nächste Aufgabe mal, wenn wir den Songtext abgeschlossen haben, denn dann haben wir vielleicht Gedanken, die wir aus den Folgen entwickelt haben und können da so ein bisschen mehr Tiefe in unsere Self-Care-Aufgaben einbringen. Ansonsten lassen wir es für heute mit dieser Folge auf sich bewenden und ja, freuen uns auf die nächste Woche, wenn wir Herbert ein bisschen genauer nochmal unter die Lupe nehmen. Und danken euch fürs Zuhören und sagen ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.